und in ihrer Überforderung und Panik einfach die ganze Munition, die sie vor Ort hatten, durchgeschossen haben. Und die Reporterinnen und Reporter vom Radio Lora, die nach der Demonstration durch die Langstraße gingen, haben noch nie so viel Gummigeschoss auf dem Boden gesehen wie da. Der Boden war übersät. Es war fast schwarz vor Gummigeschoss, der Boden. Also das wurde da wirklich massivstens eingesetzt. Also eigentlich nichts anderes als das. Ja. Gut. Ja, vielleicht noch zum Abschluss noch einmal zusammenfassend die Probleme an dieser ganzen Debatte oder an, sagen wir, dem offiziellen Framing um diese Gummischoss-Debatte haben wir natürlich schon angerissen. Das sind einerseits, dass die Grenzwerte, die dafür herangezogen werden, sehr unscharf sind. Einerseits erleiden verschiedene Menschen bei ähnlichen Aufprallenergien teilweise sehr unterschiedliche Verletzungen, zum Beispiel. Andererseits können die Grenzwerte bloß geschätzt werden und enthalten somit einen sehr großen Unsicherheitsbereich. Ob schwere Verletzungen damit zuverlässig vermieden werden können, ist sehr fraglich. Weiter ist es der Polizei erlaubt, die empfohlenen Mindestdistanzen zu unterschreiten, wenn eine Notwehr- oder Notwehrhilfesituation vorliegt, welches sie in eigener Ermessung entscheiden sollten. Erfahrungsgemäß ist dies nach Ansicht der Polizei relativ schnell der Fall. Am 1. Mai zum Beispiel war ein Grund für das Einschreiten der Polizei, dass Wasserballone geworfen worden sind vom legalen Umzug her. Also die Polizei hat eine sehr, sehr tiefe Toleranzgrenze. Also nur schon, wenn sie sozusagen in ihrem Stolz verletzt sind, ist sozusagen diese Notwehrhilfesituation, liegt diese vor. Ja, zum Zielpunkt von diesen Gummigeschossen ist anzumerken, das hast du schon gesagt, die Streuwirkung von Streumunitionen. Das heißt, man kann kaum zielen. Sie treffen darum auch oft Personen, die sich an keiner Konfrontation beteiligt haben. Gummischrot wird außerdem oft in sehr dynamischen Situationen eingesetzt, in welchen sich Personen unerwartet bewegen können. Das macht es noch schwieriger, Treffer auf Oberkörper oder Kopf zu vermeiden. Ja, dazu gibt es eben diese eine Artikel, den ich jetzt zitiert habe aus der Republik vom letzten Jahr, aber es gibt auch eine Unmenge von Dokumenten, zum Beispiel von der kantonalen Polizeikommandantur mit dem Titel Zwischenbericht 4, Empfehlungen zu den Werfersystemen. Es gibt auch Dienstbefehleinsätze des Werfers von den SBB Transportpolizeien. Und es gibt auch eine Tabelle der bekannten Sicherheitsbehörden, die auflistet, welche Art von Gummigeschossen und Werfersystemen eingesetzt werden, ob eine Umrüstung stattfinden wird, ob eine geplant ist und so weiter. Diese Daten basieren auf Anfragen an die Behörden im Sommer 2022 und nicht alle angefragten Behörden haben im gleichen Umfang Auskunft gegeben. Gewisse Behörden haben die Auskunft verweigert aus polizeitaktischen Gründen, wie da gesagt worden ist. Ja, das könnt ihr nachlesen, was ich jetzt hier vorgelesen habe, mehr oder weniger, ohne natürlich die Ergänzungen von Janik, auf republik.ch nehme ich mal an, und das hat Basil Schöne geschrieben mit dem Titel Gummigeschosse oder irgendwie so etwas, ja, keine Ahnung.
Ja, vielen Dank an die Leute von der Republik, dass wir das jetzt da ein bisschen vorgelesen haben. Aber was ich auch noch sagen wollte, apropos auch so Gewaltmonopol und eben die Polizei, sie ist sich im vollen Bewusstsein, sie provoziert das, aber auch, dass die Polizisten wirklich keine Konsequenzen auch fürchten müssen, so eben in diesem Falle, wo sie einer Person zum Beispiel also schwere Verletzungen zufügen, oder jetzt ein Beispiel, das mit dem Auge. Mhm. Das in den letzten Jahren, es gibt glaube ich aus den 80er Jahren noch so ein Beispiel, das gemacht wurde, wo es dann irgendwie, keine Ahnung was, irgendwelche Entschädigungen oder jetzt irgendwie gegeben hat, aber eigentlich ist es unmöglich, einen Polizisten auch für das zum Beispiel zu verklagen. Auch wenn es irgendwie Beweismaterial gibt. Es gibt, glaube ich, ich glaube, ein Beispiel von da Basel Nazifrei, von dieser Demo, wo man wirklich das mehr oder weniger auf Video hat, wie der Polizist irgendwie abfeuert und das wahrscheinlich zu dieser Verletzung geführt hat. Mhm. Aber das gilt alles nicht. Es wird immer gesagt, ja, aber man kann ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das Auge jetzt von einem Gummigeschoss oder so verletzt wurde. Vielleicht hat die Person sich ja selbst oder so. Es ist wirklich absurd, wenn man so diese Argumentationen liest, wie sich die Polizei auch aus jeglicher Verantwortung jedes Mal wieder auch herausredet und jedes Mal auch wieder damit durchkommt.
Mhm.
Aber spannend, ein Fall, der ist im Moment, glaube ich, hängig, wo jetzt auch so ein bisschen auch überhaupt ein Fehlen von einer gesetzlichen Grundlage für die Verwendung von Gummischrott überhaupt, also per se, zur Debatte steht. Das finde ich noch spannend,
das zu verfolgen. Ja, wir haben es auch in der Vorbereitung von dieser Sendung kurz angesprochen, dass das überhaupt nicht Konsens ist in den anderen Ländern von Europa, dass diese Gummigeschosse eingesetzt werden. Also zum Beispiel in Deutschland ist es der Polizei zu gefährlich, diese Geschosse einzusetzen. Sie fürchten sich genau vor diesen Verletzungen, die wir eigentlich jetzt berichtet haben. Auch in vielen anderen Ländern von Europa werden diese Geschosse nicht eingesetzt. Auch in Frankreich werden sie nur selten eingesetzt. Nicht so rabiat wie in Zürich oder in der Schweiz, wo es ja schon fast zur einzigen Polizeistrategie gehört, diese Mehrzweckwerfer einzusetzen. Das hört man ja auch immer an der Demonstration. Relativ schnell kommt dann da irgendwie ein Befehl, gebt Gummi oder jetzt gibt's Tränengas. Also die haben gar keine anderen Tools. Das ist basically das Einzige, was sie in ihrem Repertoire haben, diese Gasgranaten und die Gummischrotgewehre. Aber nun haben wir, glaube ich, genug gesprochen über die Gummigeschosse in den schweizerischen Polizeikorps. Jetzt sprechen wir über die Polizei in Deutschland, oder?
Ah ja, genau, ja. Und zwar, das finde ich super toll, vielleicht kannst du das noch googeln. Es gibt jetzt eine neue Webseite, dort müsst ihr euch unbedingt mal... wir waren ja nicht bei Google, wir waren bei DuckDuckGo oder so.
Ja, wir müssen es DuckDuckGoen.
Entnazifizierung.de oder so. Und zwar ist das eine Recherche, die jetzt am 8. Mai, also vor 2 Tagen, herausgekommen ist. Und das war 3 Jahre Arbeit von der IL Berlin. Und zwar haben sie sich mal wirklich mit Fällen von oder einfach so rechten Strukturen oder wirklich auch faschistischen Strukturen innerhalb der deutschen sogenannten Sicherheitsbehörden, also so Polizei, Armee, auseinandergesetzt. Sie haben nämlich die Beobachtung aufgestellt, dass in Deutschland so in der medialen Thematisierung von diesen Fällen halt, dass wirklich immer auch als Einzelfälle oder so thematisiert wird, aber halt wie einfach so diese strukturelle Komponente halt wie einfach außen vor gelassen wurde. Deswegen haben sie sich jetzt wirklich 3 Jahre sich die Arbeit gegeben, dass alle Fälle, die sie gefunden haben, oder so wirklich aufzulisten und so und da wirklich eine Systematik zu entwickeln. Sie haben fast 900 Fälle, 850 sind es, glaube ich, aufgelistet und dazu auch eine Broschüre herausgegeben, die heißt 50.000 Schuss oder so. Und das auch schön visualisiert. Es gibt eine Karte, wo man sich auch so eine Deutschlandkarte, wo man sich so ein bisschen durchklicken kann. Da sieht man es. 1945 bis, kannst du nach oben gehen? Bis 2023, ja, bis heute. Also so über diese Zeitspanne hinweg haben sie diese Fälle aufgearbeitet.
Also die meisten Fälle, muss man dazu sagen, auf diese Karte oder die da aufgearbeitet werden, das sind Fälle ab dem Jahr 2016, glaube ich,
ja.
wo diese Chatgruppen, also die Telegram-Chats, die gibt es ja auch noch nicht seit 80 Jahren, wo diese Chatgruppen das erste Mal groß in den Medien waren, aufgeflogen war da die rechtsextreme Prepper-Gruppe um den, das Pseudonym Hannibal. Ja. Und da gab es, glaube ich, 2 oder 3 Versionen dazu, wo sozusagen ja, innerhalb von den staatlichen Sicherheitsstrukturen ja, eine Selbstorganisation stattgefunden hat für nach der Revolution oder nach dem Umbruch, nach der Apokalypse, wie auch immer. Also die haben sozusagen eine Polizei in der Polizei aufgebaut, ohne also im Geheimen, mhm, und haben da in diesen Chatgruppen auch radikale, rechtsradikale und verschwörungsideologische Inhalte geteilt. Und da wurde das erste Mal thematisiert. Das ist jetzt 9 Jahre her. Seit dann hat es nicht nachgelassen, im Gegenteil, es hat eher zugenommen. Also, du hast es gesagt, knapp 860 Fälle, das ist lange kein Einzelfall mehr, und alle von diesen Gruppen bestehen ja auch aus mehreren Mitgliedern. Das heißt, das ist wirklich viral, wie diese Chatgruppen, Neonazi-Netzwerke eigentlich ja, einen Platz in der Gesellschaft gefunden haben.
Ja, und das ist ja auch nicht die einzige Gruppe. Es gibt zum Beispiel auch so eine Übersicht auch von eben verschiedenen Gruppen, die man auch aufgedeckt hat und so. Also es lohnt sich wirklich, sich mal da mal auch zu informieren. Und eben auch so als einige Beispiele, so eben, es geht von rechter Propaganda über rassistische Chatgruppen bis hin zu eben auch so illegale Waffenbesitz und Körperverletzung und Mord in Gewahrsam. Ja, als einige Beispiele, die sie da aufgelistet haben. Ja, ich wollte einfach kurz von dieser Recherche erzählen. Da lohnt es sich sicher mal reinzuschauen. Das ist eine ja, beeindruckende Arbeit eigentlich. Und ja, es ist ja auch wichtig, dass man da diese Infos nach außen trägt. Dass, also irgendwo durch auch, dass es ja kein Einzelfall, sondern strukturell und im Ende halt auch direkt mit der Polizei als Institution irgendwo durch auch verknüpft. Mhm. Ja, das war's schon, ehrlich gesagt.
Ah, okay. Also wir machen ein weiteres Mal darauf aufmerksam, auf die Internetseite entnazifizierungjetzt.de. Das ist alles in einem Wort geschrieben. Also das Jetzt muss man schreiben, sonst findet man es nicht. Entnazifizierungjetzt.de, um auf die umfassende Internetrecherche-Seite zu rechten und rechtsextremen Strukturen innerhalb von der Polizei und dem Militär in Deutschland zu stoßen. Und das ist eine Arbeit, die sehr sorgfältig gemacht worden ist, sehr gut recherchiert geworden ist, was leider in der Schweiz noch niemand gemacht hat, aber wahrscheinlich eine ähnliche Dringlichkeit hat. Das Ding ist, ja, wenn man nicht nachforscht, dann ist es auch schwierig, Aussagen darüber zu machen oder Erkenntnis darüber zu haben. Das heißt, ja, nochmal Shoutout an die Leute in Deutschland, die diese Recherchearbeit gemacht haben und einen wichtigen Teil dazu beitragen, die Probleme innerhalb der Polizei und des Militärs aufzuzeigen. Nun sind wir schon beinahe am Ende unserer Sendung. Jetzt haben wir viel gelabert, aber wir labern einfach noch weiter.
Ja.
Und zwar sprechen wir nun über die... Sollen wir das machen, Yannick?
Ja, ich... Oder das ist schon auch gut. Also, wir haben ja auch hier wie jede Woche noch Antira-Wochenschau. Also dort möchte ich schon einen Artikel mindestens noch vorlesen.
Gut, wir lesen von der Antira-Wochenschau. Und zwar sind das unsere Freunde von antira.org, die jede Woche so fleißig eine Medienschau machen, eine Medienanalyse und auch eigene Berichte erfassen rund um das Thema Migration, Rassismus in Europa und an den Grenzen, an den Außengrenzen von Europa im weitesten Sinne. Da wollen wir natürlich, eigentlich versuchen wir jede Woche davon vorzulesen. Letzte Woche haben wir es nicht geschafft, deshalb machen wir es diese Woche.
Wir haben es dann für am Freitag nachgeholt.
Okay, sehr gut. Weil das ist wirklich eine wichtige Arbeit und wir wollen dem auch gerecht werden, indem wir das jeweils sozusagen reposten in unseren Infosendungen hier auf LoRa. 97,5 MHz. Ihr hört Infolore am Mittwoch. Wir gehen gleich weiter mit den Themen. Infolore.
Im Sudan bekriegen sich seit einigen Wochen die staatlichen Sudanese Armed Forces, kurz SAF, und die Paramilitärs der Rapid Support Force, RSF. Das war jetzt wahrscheinlich nicht Französisch. Bisher starben bereits hunderte Menschen, tausende wurden verletzt. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR flohen mehr als 100.000 Menschen aus dem Land. Gerechnet wird mit 800.000 Flüchtenden. Im Land gibt es keine Sicherheit mehr und es mangelt an Essen, Wasser, medizinischer Versorgung, Treibstoff, Strom, Transport und Kommunikationswegen. Das UNHCR fordert, alle Ausschaffungen in den Sudan unverzüglich zu stoppen. Die RSF wurden 2013 vom langjährigen Diktator Omar el-Bechir geschaffen. Zum einen sollten diese paramilitärische Milizaufstände in Darfur blutig niederschlagen. Zum anderen leistete sich Bashir mit den RSF quasi eine Privatarmee, mit der er einen Putsch durch die Armee oder den Geheimdienst abwehren wollte. 2019 kam es danach, nach monatelangen Protesten der Bevölkerung, Studierenden und Gewerkschaften, zu einem Putsch. Die RSF spannte damals mit der SAF zusammen und sie übernahmen im Sudan die Macht. Das Zweckbündnis zerfiel nun. Insbesondere seitdem es um die Fusion der beiden Armeen geht, überwiegt das Misstrauen. Nun ist dieses in einem Krieg umgeschlagen. Der Krieg könnte sich über den Sudan hinaus ausdehnen. Die RSF werden vom libyschen Warlord Haftar mutmaßlich mit Waffen und Training unterstützt. Vermutlich eine Gegenleistung für die Leistungen der RSF, die den Warlord im Krieg in Libyen unterstützte. Die RSF und Haftar werden von der russischen Privatarmee Wagner sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Auch die SAF erhält Unterstützung, und zwar vom ägyptischen Staat, der im Sudan hohe Interessen hat. Auch die EU hat eine Mitverantwortung im Sudan. Beide Kriegsparteien wurden über Jahre mitfinanziert und anerkannt. Die RSF erhielt mindestens seit der Khartoum-Erklärung 2014 politische Anerkennung. In der migrationsfeindlichen Erklärung verpflichteten sich VertreterInnen von 58 Staaten Europas und Afrikas, alles Mögliche zu unternehmen, um Flucht- und Migrationsbewegungen nach Norden, weit vor der EU-Grenze, zu stoppen. Europa finanzierte bis zum Putsch im Sudan SAF, RSF und weitere repressive Apparate. Beispielsweise über den Emergency Trust Fund flossen jahrelang Gelder in den Sudan. Finanziert wurde der Bau von Haftanstalten für Menschen auf der Flucht, Überwachungskameras, Scanner und Server. Zudem wurden SoldatInnen der SAF und der RSF auf Grenzüberwachung und Abwehr geschult. Die Tatsache, dass sich die finanziell Unterstützten durch Menschenhandel und Korruption bereichern, störte kaum, solange sich diese am europäischen Projekt der externalisierten Grenzabwehr beteiligen.
So viel zum Sudan. Wir werden weiterhin ein Auge auf die Situation dort werfen und in folgenden Sendungen auch darüber berichten, wenn es sich ergibt. Jetzt kommen wir zurück in die Schweiz, wo ein Mann verurteilt worden ist vom Bezirksgericht im Arbon im Kanton Thurgau. Und zwar ist das ein Mann, der eine Amokfahrt geplant und durchgeführt hat, also ein Amoklauf mit einem Auto. Das hat er nicht zufälligerweise am 11. September 2020 durchgeführt und hat zwei Teenagerinnen in Amriswil im Kanton Thurgau angefahren und schwer verletzt. Der Täter ist ein 31-jähriger weißer Schweizer und er hat die zwei beiden Mädchen vorsätzlich und im Rahmen einer seit Monaten geplanten rassistischen Amokfahrt angefahren, als sie vor ihm Fahrrad fuhren. Beide der Mädchen wurden verletzt, eine von ihnen schwer und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden. Der Täter suchte sich sie als Zielscheibe aus, weil eine der Mädchen schwarz war, also BIPOC. Das war der Grund, warum er genau diese Mädchen angefahren hat. Das hat er auch zugegeben im Rahmen des Verfahrens. Die Angst und den Horror, den sie, ihre Familie und Freundinnen erlitten haben müssen, können wir uns kaum ausmalen. Auch den Angriff auf die Sicherheit von allen BIPOC-Personen, den diese Tat darstellt, können wir nur aufs Schärfste verurteilen. Der Täter hatte vorher eine rechtsextreme Schrift im Internet veröffentlicht, die Tat gefilmt und unter dem Titel Rampage, auf Deutsch Randale, per Livestream veröffentlicht. Er wollte gezielt BIPOC-Personen anfahren und damit einen sogenannten Rassenkrieg anzetteln. Letzte Woche stand er nun vor dem Bezirksgericht in Arbon und wurde schuldig gesprochen. Er erhält eine Gefängnisstrafe von 13,5 Jahren, unter anderem wegen versuchtem, mehrfachem, eventuell vorsätzlichem Mord und versuchter, mehrfacher, eventuell vorsätzlicher, schwerer Körperverletzung. Des Weiteren wird er therapeutische Maßnahmen erhalten. Die Medienberichterstattung über den Fall ist sehr dürftig. In einem SRF-Beitrag wird dem Täter und seinen Aussagen sehr viel Raum gegeben. Es klingt fast schon wie eine Entschuldigung. Auf die Auswirkungen auf die Betroffenen der Amokfahrt wird nicht eingegangen. Oder auf die Auswirkungen eines rechten Terroranschlages auf alle BIPOC-Personen, die sich in der Schweiz aufhalten, die ein Klima der Angst aushalten müssen. Die Angst, jederzeit willkürlich und rassistisch angegriffen werden zu können. Die Tat wird auch kaum in einem größeren Kontext von rechtem Terror eingeordnet und wie dieser in den letzten 15 Jahren international und auch im deutschsprachigen Raum zugenommen hat. Nach München, nach Halle und Hanau verübte erst im März dieses Jahres ein 35-jähriger weißer Mann in Hamburg einen Amoklauf auf eine Glaubensveranstaltung der Zeugen Jehovas. Was später bekannt wurde über den Täter, war, dass er organisiert war in rechtsextremen und antisemitischen Chats und dass diese Elemente seine Weltanschauung korrumpierten oder dass seine Weltanschauung von diesen Elementen durchsetzt war. Einschlägige Foren oder Chatgruppen im Netz wirken als Brutstätte für NachahmungstäterInnen. Die Verherrlichung von rechten Terror, die Verbreitung von rassistischen und antifeministischen Verschwörungsmythen, die damit einhergehende Anstachelung und Radikalisierung. Das Skript von rechten Terror beinhaltet fast immer Vernetzung über das Internet. Die vorherige Verbreitung von rechtsextremen Texten inklusive besagten Verschwörungserzählungen und Opfermentalität. Einen geplanten Livestream kommt auch öfters vor, also das Schema ist immer gleich, und schließlich auch Behördenversagen. Meistens waren Waffenscheine leichtfertig erteilt worden oder rechtes Gedankengut und entsprechendes Verhalten von Behörden im Vorhinein leichtfertig abgetan worden. Und die fehlende Einordnung im Nachhinein trägt auch ihren Teil zur Verharmlosung bei. Also der Amokfahrer in Arbon, der weist erschreckende Ähnlichkeiten auf mit anderen Amok-Tätern, die ihre Tat auch gefilmt haben, ganz im Sinne von dieser Videogame-Ästhetik, also mit GoPro auf dem Kopf, diese Ego-Shooter-Perspektive und so weiter. Das haben wir bei dem Angriff auf die Synagoge in Halle gesehen. Das hat der Attentäter in Christchurch gemacht und ganz in diesem Sinne hat das auch der Amokfahrer in Arbon gemacht. Und ja, Skandal genug, dass das nicht erwähnt wird oder dass dieser Zusammenhang nicht gesehen wird. Und auch ein weiteres Thema, zu dem wir heute wieder nicht kommen, aber wir haben noch eine weitere Sendung,
eine
wo wir dann
noch
darüber sprechen. Und erinnere mich bitte daran, nochmal auf diese Amokfahrt zurückzukommen, dann das nächste Mal, falls wir dann zusammen im Studio sind.
Machen wir.
Weil
dann
da geht es um nichts anderes als die das Treffen der VerschwörungstheoretikerInnen, den Gurus sozusagen, den Babos von den Verschwörungsmythen, allen voran Daniele Ganser, der sich einen Namen gemacht hat in 9-11 was an Inside Job, Stahlträger können gar nicht schmelzen und so weiter, diese ganzen Geschichten. Und jetzt an vorderster Front ist, wenn es darum geht, Putin zu verstehen und als selbsternannter Friedensforscher da sich als Ukraine-Experte hochstapelt. Ja, dass diese Verschwörungserzählungen, die stehen natürlich in einem Zusammenhang mit rechtsextremen Amokfahrten wie oder Amok-Tätern wie die Amokfahrt in Arbon. Da werden wir die nächste Sendung, schwör, dieses Mal wirklich die nächste Sendung noch eingängiger darüber sprechen, insbesondere weil die Veranstaltung im Volkshaus, das Who is Who der Esoterikerinnen und braunen Verschwörungsmythenerzählerinnen, sich Ende Mai, also in 2 Wochen, plant, sich zu treffen im Volkshaus am Nionamenusplatz. Also das ist schon allerhand. Nun, die letzten 4 Minuten, du hast, glaube ich, noch einige Veranstaltungshinweise oder nicht?
Schwierig, einige wenige.
Ja.
Ich wollte es heraussuchen, aber wenn wir dann mal einen Song hören oder so. Und zwar morgen in der Magnusstraße ist ein spezieller Kiosk, also Küche für alle, aber zusammen mit Lützerath.
Genau, Aktivistinnen und Aktivisten aus Lützerath machen da eine kleine Infoveranstaltung und es wird einfach Soli gesammelt und es gibt gemeinsames Essen, veganes Essen, super cool und mega fein, kommt alle vorbei. Ab 17 Uhr gibt es Essen, geht ungefähr bis 21, 22 Uhr. An der Magnusstraße 27, Magma Squad im 8004 in Zürich.
Genau, und dann am Freitag ist noch wieder mal Streikkaffee im feministischen Streikhaus am Silke 115, auch gerade im hinblicklich 14. Juni oder so. Wenn ihr euch da noch irgendwie einbringen wollt, könnt ihr sicher toller Ort, um sich zu vernetzen und dann am Abend essen, Solidinner von geflüchteten Frauen für geflüchtete Frauen. Also die Kollekten essen dürfen alle und sollen alle vor allem. Und dann vielleicht können wir schon mal ein bisschen Werbung machen oder nicht Werbung, sondern hinweisen auf die Action Days Against the City of the Rich. Und zwar sind die in Winterthur und es gibt Workshops, Diskussionen, Theater, Ausstellungen, Essen, Bar, Konzerte. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge und da könnt ihr euch mal hineinschauen.
Da können wir vielleicht auch nächstes Mal nochmal genauer
darüber sprechen. Genau,
ja. Das ist nämlich ein super Anlass. Es geht 3 Tage und hat ganz viele verschiedene Orte, wo das stattfindet und ganz viele verschiedene auch Veranstaltungen, die in diesem Raum stattfinden werden.
Ich wollte einfach kurz hinweisen, ich habe leider noch keine Ahnung, was dort passiert, aber aufmerksame Laura-Hörerin hat mir noch eine Veranstaltung geschickt.
Super.
Die kann ich auch noch vorlesen.
Also, let's go.
Und zwar Austausch zur Gentrifizierung und Streikhaus. Du willst dich mit der Rolle von Zwischennutzungen in Gentrifizierungs- und Verdrängungsprozessen auseinandersetzen, deine Kritik schärfen und an Widerständigem tüfteln? Wir auch. Darum treffen wir uns und freuen uns über alle, die sich anschließen. Am nächsten Treffen, 14. Mai, also am Sonntag, 18 Uhr, Streikhaus, Silke 115 in Zürich, sprechen wir über das Kapitel Stadt und FreundInnen aus dem Buch Feminist City von Leslie Kern.
Super. Danke für die Veranstaltungshinweise. Ich glaube, das war's. Ist das das Lied, was du ausgesucht hast?
Genau, das oberste.
Gut, wir hören zum Abschluss ein Lied. Das war's von uns. 97,5 MHz Radio Lora. Das war Infolora am Mittwoch mit Yannick und mir. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich hört ihr auch beim nächsten Mal zu. Wir hören noch einige Takte von X-Men featuring LMK und Natoxi. Pineco Remix.
Je monte, je redescends. Pas de cal, je sais pas, ouais, j'ai ça dans le sang. Toute ma folie sur le ring, boy. Sur mon body, tout est comestible, boy. Hot girl, c'est dans le panette, boy. Naissons m'a donné des vitamines. On se connecte sans fil, l'attraction est sanguine. Fraîchement calé sur le but, t'es collé comme un post-it. Wine ça, tête ça, tingalingaling. Moi, fais ça chaque soir, tu connais mon planning. Lock, c'est tressé, j'ai pas de style. Non, pas de numéro, je n'ai pas de risque. Boy, mets ton Instagram sur ma liste. Sois pas relou, pourquoi t'insistes? Boy, j't'ai dit na 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 na.
T'es